Steuerung Alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung Alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda von Rennings und heute geht es um die Digitalpolitik der FDP. Bei unserer Reihe Bitkom at 8 hatten wir auch Manuel Höferlin zu Gast und er hat mit Franziska Raspe, unserer Moderatorin, über die digitalpolitischen Ziele der Freien Demokraten gesprochen. Das gibt's hier zum Nachhören. Viel Spaß!
Vielen Dank, lieber Herr Höferlin, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind. Ich würde Sie gerne noch kurz vorstellen, lieber Herr Höferlin. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich irgendwas falsch eher Wikipediat habe. Sie sind Jurist und waren bereits im Studium. Ich glaube, da gibt es sozusagen so ein bisschen so ein Pattern in der FDP, schon tätig als IT-Berater, sind seitdem auch in der eigenen Beratung Geschäftsführer, waren auch Geschäftsführer bei anderen Beratungen, sind 2005 in die FDP eingetreten. Dann folgte sozusagen, wenn man das so sagen darf, eine klassische Parteikarriere mit Engagement auf Kreis- und Landesebene. 2009 dann erstmals der Einzug in den Deutschen Bundestag über die Liste. Wahlkreis ist Worms. Damals schon Vorsitzende der AG IT und Netzpolitik, Mitglied der Enquete-Kommission und Mitglied im Ausschuss, im Rechtsausschuss oder Innen- und Rechtsausschuss damals noch. Dann gab es 4 Jahre Abstinenz und dann sind Sie seit 2017 jetzt wieder im Bundestag als Spitzenkandidat der FDP Rheinland-Pfalz. Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und im Innenausschuss, also wieder ähnlich gelagerte Themen und digitalpolitischer Sprecher der FDP. Sie sind Vorsitzender des FDP-Internet-Landesverbandes. Das ist, glaube ich, was, was Sie gleich nochmal erklären können, was das genau bedeutet. Engagiert in den politischen Beiräten zu unseren aktuellen Lieblings-Hype-Themen, dem Bundesverband KI und dem Bundesverband Blockchain. Sie sorgen auch in Deutschland dafür, dass wir Freiheitshonig haben, wie Sie mal gesagt haben, als Imker und Sportflieger. So viel dazu. Ich glaube, es ist immer ganz schön, auch ein paar Hobbys noch zu erfahren.
Stimmt im Großen und Ganzen, ja.
Stimmt im Großen. Was habe ich da falsch?
Nein, ist okay.
Ne? Ja. Okay, gut. Kein Mut, kein Tempo, kein Plan. So haben Sie kürzlich die Digitalpolitik der Bundesregierung beschrieben, die diese Woche oder letzte Woche angekündigt hat am Tag des Digitalkabinett-Treffens, dass die Digitalisierung in Deutschland jetzt endlich zur Chefsache gemacht wurde. Können Sie jetzt wieder ruhig schlafen?
Oh, jetzt wiederum?
Ja, nach also dieser Ankündigung?
Ich konnte eigentlich immer gut schlafen. Das bringt mich nicht aus der Ruhe. Aber es ärgert mich schon ein bisschen, dass wir seit so vielen Jahren über immer wieder die gleichen oder ähnlichen Themen sprechen. Hm. Und man häufig den Eindruck hat, es herrscht nicht an einem Mangel an Erkenntnis bei der Bundesregierung und auch bei der Großen Koalition, aber es mangelt doch deutlich am Tatendrang. Hm. Und das ärgert mich schon sehr. Aber es raubt mir nicht den Schlaf.
Das ist gut. Woran glauben Sie, liegt diese mangelnde Priorisierung?
Ja, das sind viele Punkte. Also ich meine, ich kann es auch nicht mehr hören, aber es fehlt die Grundlage. Wir haben immer noch nicht Breitband überall dort, wo wir es brauchen und in der Geschwindigkeit, in der wir es brauchen. Und ehrlich gesagt, immer wenn ich das erzähle, komme ich mir immer so vor wie so ein, weiß nicht, komme ich mir noch älter vor, als ich bin, weil man hat das Gefühl, man erzählt das schon irgendwie seit Jahren. Und man tut es auch wirklich. Also ich rede seit Jahren darüber, dass wir schnelleres Internet brauchen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Menschen, die kein schnelles Internet haben, wollen es auch nicht mehr hören, die wollen es einfach haben. Und deswegen ärgert es mich sehr, dass wir immer noch über so Sachen reden wie, naja, wir würden ja, wir haben Geld zur Verfügung gestellt, aber es ist nicht abgerufen worden. Aber wenn wir mal rausgucken, liegt es eigentlich an einer schlechten Koordinierung mit den Kommunen, die dafür zuständig sind. Das liegt daran, dass wir Technologien nicht in dem Maße zulassen, wie Breitband schneller oder Glasfaser vor allen Dingen auch schneller in die Erde käme, indem wir immer noch glauben, wir müssen in der deutschen Gründlichkeit Glasfaser meterweise tief unter die Erde legen, anstatt mal schneller das zu machen in der Breite, in der Fläche.
Und, haben wir so. Denn dafür die Tiefbaukapazitäten?
Naja, man muss ja eben nicht 3 Meter tief in die Erde legen, sondern aber vielleicht reicht es ja auch das
aber
Ganze.
Aber auch um Microtrenching zu machen,
ja,
brauchen wir ein paar Leute, die das
also
tun.
Also ne? Ich behaupte mal, es geht mehr, weil andere Länder können das auch und irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass die technologisch unbedingt viel weiter vorne sind als wir. Mhm. Also, aber wie gesagt, die Menschen wollen einfach Breitband haben, das ist das eine. Dann gibt es viele andere Themen, über die reden wir auch schon seit Jahren. Und es gibt auch viele gute Ideen und es gibt auch übrigens im Koalitionsvertrag der Großen Koalition hervorragende Analysen. Aber mir fehlt dann das Tempo, das jetzt auch mal umzusetzen, weil wenn man sich dann Pläne setzt, die hinter dem Ende der jetzigen Wahlperiode sind, ist das immer politisch zwar vielleicht geschickt, aber es bringt nicht unbedingt der Wirtschaft und den Menschen was.
Glauben Sie, dass die Umsetzungsstrategie, die für Herbst angekündigt ist, da jetzt was bringt?
Also ich bin ja Optimist, bin ja Rhein-Hesse. Wir trinken nicht nur Wein, wir sind auch Optimisten. Also ich glaube, ich hoffe, dass da was kommt, dass wir auch wirklich auch mal Gas geben können, weil jenseits der politischen Auseinandersetzung will ja auch jemand, der in der Opposition ist, gerne, dass es weitergeht in Deutschland. Und deswegen wünsche ich mir, dass es vorangeht. Ich sehe nur, dass das wesentliche Problem, was ich persönlich ausgemacht habe, warum so vieles hängt im Vorangehen, im politischen, nicht gelöst wurde. Und das ist das Kompetenzgerangel in der Bundesregierung, das wir die letzten 4 Jahre par excellence haben sehen können. Da waren es halt mehrere Bundesdigitalminister, die sich um die Deutungshoheit gekloppt haben, manchmal auch nicht. Die Lösung, die Bundesregierung jetzt gemacht hat, ist, wir wollen eine koordinierende Stelle im Kanzleramt haben. Ich persönlich habe das mal ursprünglich eine gute Idee gefunden, bin inzwischen seit längerem schon Anhänger eines Digitalministeriums, hat dafür auch ein Konzept geschrieben, was eben nicht die Kompetenzen aus den Ministerien wegnimmt, sondern auch koordinierende Funktionen hat. Und was hat die Bundesregierung jetzt gemacht? Aus meiner Sicht hat sie eigentlich das Kompetenzgerangel zwischen den Bundesministerien, wie das Kanzleramt eben macht, im Kanzleramt gespiegelt. Und jetzt haben wir sozusagen den Spiegel der Kompetenzgerangel leider nochmal, weil auch dort gibt es jetzt 3 Stellen, die sich alle auf verschiedenen Ebenen gleichermaßen zuständig fühlen. Und ich bin mal gespannt, wie das vorangeht.
Aber glauben Sie, dass ein Digitalministerium oder ein Digitalminister sich in Zeiten von Migrationskrise oder wie auch immer man das nennen will, was gerade passiert, irgendwie durchsetzen könnte in der Tagesordnung? Würde der nicht genauso untergehen wie jeder andere Minister auch?
Ja, im Gegenteil, es ist gerade so, dass ein Digitalminister genau die richtige Antwort wäre, weil im Kanzleramt haben viele Mitarbeiter und auch Staatsminister andere Dinge zu tun im Moment, als sich um Digitalisierung zu kümmern. Und ich habe mal geschrieben in einem Gastkommentar, Digitalisierung ist kein Nebenjob und das trifft es eigentlich sehr gut, gerade in der jetzigen Zeit im Kanzleramt, wenn die Hütte brennt politisch, keiner mit dem Kopf frei zu sagen, ja jetzt nehmen wir uns mal die Zeit und die Ruhe und koordinieren mal die Digitalisierung in Deutschland. Und das wäre genau die richtige Antwort zu sagen, wir nehmen ein Digitalministerium mit eigenen Kompetenzen, mit einer Koordinierungsfunktion und mit einer Forschungs- und nach vorne schauenden Funktion, dieses Drei-Säulen-Modell, was ich an vielen Stellen schon beschrieben habe. Und dann würde man auch die eigenen Dinge selbst machen können, mit den anderen Häusern zusammen koordinierend Projekte vorantreiben. Und mein Petitum, das kommt halt, da merkt man halt, ich komme halt aus der Wirtschaft und habe selbst ein Unternehmen, ein IT-Unternehmen gehabt, Projekte, die bis zum Ende der Legislaturperiode abgeschlossen sein müssen. Also nicht Projekte aufsetzen, die irgendwie 2025 oder irgendwann am Tag nach der Wahl oder ein Jahr nach der Wahl, nächsten Wahl fertig sind, sondern mal Projekte, die man auch eigenverantwortlich zu Ende führen kann.
Andererseits braucht man natürlich trotzdem eine Vision, ne? Also wir können ja jetzt nicht nur bis zum Ende
der Wahl. Das ist richtig, ja. Ja, man macht ja auch im Unternehmen Pläne über den realistisch planbaren Horizont hinaus, ja. Aber wissend, dass man 5-Jahrespläne vielleicht nicht so direkt erfüllen kann, sondern dass es eher eine Vision ist. Und ich habe aber auch überhaupt nichts dagegen, dass man Pläne macht im digitalen Bereich. Aber wir wissen alle, wie schnell Digitalisierung und die digitale Transformation vorangehen. Wahrscheinlich muss man die permanent fortschreiben, weil im nächsten Jahr wird man feststellen, oh, da haben wir irgendwie zu optimistisch oder da haben wir auf die falsche Richtung gesetzt oder wir sind überrollt worden von der Technologie. Und von daher ist es klug, dass nachzusteuern und meiner Meinung nach am liebsten nicht im Nebenjob.
Und diese zahlreichen Kommissionen, die jetzt gegründet werden noch oder schon gegründet wurden oder auf den Weg gebracht wurden, halten Sie das für gut, dass man jetzt nochmal Gremien gründet, indem man darüber spricht, was zu tun ist? Glauben Sie, dass das notwendig ist, auch um bestimmte Konzepte zu erarbeiten? In manchen Bereichen ist es vielleicht noch gar nicht so klar, was wir brauchen, Datenethik, KI zum Beispiel. Halten Sie das für sinnvoll?
Meinen Sie jetzt die Kommission im Bundestag oder die Arbeitskreise-Kommission, die die Bundesregierung einsetzt?
Eigentlich alles.
Sowohl als auch. Also im Bundestag, die Enquete, ich habe ja mal selbst 3 Jahre eine Enquete-Kommission mitgemacht, die Enquete Internet und digitale Gesellschaft. Ich finde, sie hat viele wichtige Dinge besprochen, aber realistisch muss man sagen, ist das, was wir am Ende in diesen ellenlangen, ich glaube, so ein Berg war es, ich habe es in meiner Abschlussrede auf den Tisch gelegt im Plenum, es waren 3 Bände, monsterdick, wir haben es ausgedruckt, super digital und vieles da drin oder das meiste davon ist eigentlich nicht wirklich umgesetzt. Aber was die Enquete-Kommission geleistet hat, ist, sie hat zwischen 2009 und 2013, wo viele gesagt haben, naja, Netzpolitik, das vergeht auch wieder, macht doch mal was Ordentliches, Höferlin, dass das Thema in den Fokus gerückt wurde, auch der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich behaupte mal, die Digitalpolitiker, die es heute in allen Fraktionen im Bundestag gibt, gäbe es nicht, wenn die Enquete nicht 3 Jahre lang sich so intensiv damit beschäftigt hat. Und die Enquete KI oder auch Zukunft der Arbeit sind ja Fragen, die sich mit der digitalen Transformation beschäftigen. Ich befürchte, dass sich die Entwicklung der Technologie schneller fortentwickelt, als die Enquete damit diskutieren kann. Aber dennoch kann man darauf jetzt nicht verzichten, weil es gibt einfach ein Beschäftigungsdefizit im Deutschen Bundestag mit der Frage. Und die Fragen, was passiert, wenn künstliche Intelligenz Aufgaben übernimmt, im Prinzip spielen die Enquetes ja ineinander ein Stück weit auch, weil natürlich hat das alles miteinander zu tun. Also was passiert allgemein, wenn die Gesellschaft sich digital transformiert? Wenn die Arbeitswelt das tut, die Wirtschaft das tut, hoffentlich auch mal irgendwann die Politik das tut, dann sollte man schon jenseits von Ad-hoc-Äußerungen mal darüber diskutiert haben. Das Problem in der Berliner Politik ist ja, dass man irgendwo hinkommt und ad hoc eine Antwort auf eine Frage haben muss. Ja, da kommt einer um die Ecke und sagt, Herr Höferlin, was sagen Sie denn zu dem Thema? Oder ruft an und dann muss man irgendwie innerhalb von Stunden eine Antwort haben. Und die Enquete gibt einem die Möglichkeit, mal ein bisschen Abstand dazu zu haben. In der Bundesregierung ist es auch klug, sich externen Sachverstand einzuholen. Das finde ich in Ordnung. Man darf es nur nicht so ein bisschen verkommen lassen. Und da habe ich, das will ich jetzt noch nicht so als solches abstempeln. Vielleicht ist es ja nicht so. Aber ich beäuge es mit einer Vorsicht. Nicht, dass es nachher in die Richtung geht, wenn man nicht mehr weiter weiß, bilden wir da mal einen Arbeitskreis. Mhm. Und damit ist sozusagen, das ist das Feigenblatt. Das darf es nicht sein. Also es muss wirklich so sein, dass dann auch im Kanzleramt in den teilweise wirklich sehr gut besetzten Runden auch externer Sachverstand ernst genommen wird. Ja, dann wird es was bringen, dann finde ich es in Ordnung.
Die SPD hat ja ihre eigene digitale Agenda schon aufgestellt, die auch so heißt kürzlich, und hat sich darin auch ausgesprochen dafür, dass der Ausschuss Digitale Agenda gestärkt wird und Federführung erhält für eben die Vorhaben der digitalen Agenda. Glauben Sie, dass es damit jetzt sozusagen mit dieser Positionierung der SPD eine Chance gibt, dafür, dass es tatsächlich passiert? Dafür kämpfen Sie und Ihre Fraktion ja schon lange auch, und in jeder Plenarwoche gibt es eigentlich irgendeinen Antrag wieder, wo Sie darauf bestehen, dass es doch jetzt endlich passieren muss.
Ja, wir haben es ein bisschen runtergefahren, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht irgendwie die Tyrannen des Plenums des Deutschen Bundestags spielen und jede Woche irgendwie einen Antrag stellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass unser erster parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann jedem Ältestenrat Digitalanträge beantragt, federführend im Digitalausschuss zu haben. Wir eskalieren das noch nicht bei jedem. Aber jetzt letzte Woche beispielsweise haben wir den Antrag auch wieder im Plenum zur Abstimmung gestellt. Was ja auch irre ist, dass man einen Antrag, der letztlich sich mit der digitalen Agenda befasst und explizit über alle Politikbereiche geht, dass man den dann in den Wirtschaftsausschuss verweist, statt in den Ausschuss Digitale Agenda. Also das ist ja eigentlich irre. Aber das ist leider die Richtung, man muss jetzt mal sagen, in dem Fall der GroKo, da müssen sich die SPD mit ins Boot nehmen lassen, weil sie das mitträgt, auch wenn ich höre, dass sie das nicht so möchte. Aber es gibt ja auch einen Schnitt durch die Fraktionen. Also wenn ich mit den Kollegen aller Fraktionen spreche, sagen die eigentlich, die Digitalpolitiker, ja, wir wollen das in der Digitalagenda haben, wir wollen das in dem Ausschuss haben. Und da gibt es eben mehr oder weniger Beharrungsvermögen in den einzelnen Fraktionen. Wir würden gerne, dass dieser Ausschuss Federführung für die Themen kriegt, die wirklich eine digitale Agenda beschäftigen oder die eben Querschnittsthemen sind, weil wir glauben, dass man solche Themen nicht immer nur mit dem Scheinwerfer auf einer Seite beleuchten kann. Ich muss ja nochmal damit auspacken, meine Idee meines Digitalministeriums spiegelt sich dann ja auch im Bundestag, indem man da auch sagt, dort, wo eigentlich mehrere Ausschüsse zuständig sind, sollte man das, was man auf Ministeriumsebene macht, nämlich dass ein Digitalminister und ein, ich nenne es jetzt mal Arbeitsminister oder ein Digitalminister und ein Gesundheitsminister gemeinsam federführend sind für ein Vorhaben, das auch im Bundestag spiegelt und dort eben dann auch 2 Ausschüsse federführend machen lässt. Vielleicht kann man auch für solche Projekte gemeinsame Unterausschüsse bilden. Haben wir ja noch nie gemacht. Das ist natürlich immer schlages Argument. Das ist für mich aber kein Argument, warum man zu Zeiten der digitalen Transformation beharren sollte. Also wenn wir jetzt nicht anfangen, Dinge zu ändern, glaube ich, das ist wann dann, ja.
Wobei die Gefahr einer gemeinsamen Federführung, also ich finde das grundsätzlich sehr gut, aber ich finde das Problem, das sieht man in Brüssel immer ein bisschen, da gibt es auch oft gemeinsame Federführungen. Das bedeutet, dass sich jeder Ausschuss um bestimmte Paragraphen kümmert, die dann zugewiesen werden. Und dann hat man eben hinterher, sorgt eigentlich niemand dafür, dass man ein wirklich stringentes Gesetz hat. Das passiert dann irgendwann im Trilog, hoffentlich. Aber man sieht dann oft so ein bisschen, welche, na, Ideologie ist jetzt zu viel gesagt, aber welche Denke sozusagen, welches Ausschuss ist hinter welchen Paragraphen steckt. Das ist natürlich auch ein Problem, oder würden Sie sagen, das ist, sollte man in Kauf nehmen und ja.
Naja, nehmen Sie doch mal so einfache Dinge wie sichere, vertrauenswürdige, authentische Kommunikation zwischen zwei Partnern auf staatlicher Ebene. Da haben wir derzeit in Deutschland drei Systeme. Die Finanzbehörden sprechen über einen bestimmten Kommunikationskanal. Im Innenministerium wurde die E-Mail entwickelt und dann haben wir noch in der Justiz einen dritten sicheren Kommunikationsweg. Eigentlich ist die Aufgabenstellung identisch. Also es war in allen drei Fällen die gleiche Aufgabenstellung und jeder hat eine eigene Lösung entwickelt. Und hätte man da, sowas sollte nicht wieder passieren. In solchen Fällen, finde ich, braucht es eben eine zentrale Stelle, die sagt, ja Moment mal, das hat das andere Haus schon entwickelt, lasst uns doch mal bitte das zusammen machen. Und da wäre eben so ein Mittelpunkt, der die Digitalisierung koordiniert, aber auch eigene Kompetenzen, eigenen Haushalt, eigene Gesetzgebungskompetenzen hat, wäre, glaube ich, der richtige Punkt. Und dann würde das nicht mehr passieren und mehr möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass dort die Digitalkompetenz sitzt, während die Fachkompetenz in den Ministerien bleibt. Und dort ist natürlich auch Digitalkompetenz fachbezogen drin. Und so ist es ja auch bei uns im Haus, im Bundestag, im Digitalausschuss sitzen die, die eben die Digitalisierung im Fokus haben. Ich bin jetzt noch im Innenausschuss, viele innenpolitische Themen im Kopf, aber wenn mir jemand fragt, die Tiefen der Gesundheitspolitik, kann ich einfach nicht beantworten. Da brauche ich einen Gesundheitspolitiker, der mir sagt, ja, aber im Gesundheitswesen läuft das so. Und wenn der mir dann irgendwas erzählt, wie er das sich digital vorstellt, habe ich eben eher den Überblick und sage, ja, sowas haben wir da schon mal gemacht und vielleicht, pass auf, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die nachher bessere Ergebnisse bringt als der Status quo. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Es gibt vielleicht andere Probleme.
Funktioniert das in Ihrer Fraktion schon ganz gut?
Ja, wir haben... Wir arbeiten jetzt auch ganz anders. Wir haben ja ein Fraktionsintranet und arbeiten komplett papierlos alle Prozesse von der Idee bis zum Fraktionsbeschluss durch.
Mit Likes, oder?
Ja, wir haben tatsächlich am Ende von Entwürfen einen Gefällt-mir-Knopf, den ich teilweise auch nutze. Also wenn ich irgendwas Digitales sehe und ich finde das in Ordnung und habe nichts anzumerken, dann schreibe ich da nicht drunter, ist in Ordnung, sondern ich drücke dann auf Gefällt-mir. Ich weiß nicht, ob die Leute verstehen, aber es ist für mich einfacher. Na, wir haben die Situation, dass jeder in seiner AG volle Schreib-Leserechte hat, aber ich kann im Prinzip alle Initiativen, alle Ideen, alle AGs sehen. Und wenn jetzt ein Gesundheitspolitiker einen Antrag schreibt, der Digitales drin hat, dann kann er meinen Namen markieren und dann kriege ich eine Meldung im Intranet, dass da eben was, dass ich da markiert wurde und dann gucke ich da rein. Und das wird zunehmend gemacht, ist ein Lernprozess, nicht alle machen das mit gleicher Intensität, aber da es bei uns keine gedruckten Vorlagen mehr gibt, muss zumindest jeder ins Intranet gehen und sich dort die Sachen durchgucken und ich finde, das funktioniert viel besser als vorher. Ich habe den Vergleich zu einer eher analogeren Fraktion und das funktioniert prima, also ich bin da sehr zufrieden.
Ist das skalierbar?
Ja, klar. Ja.
Also mehr im Sinne von, ist das realistischerweise skalierbar?
Ja. Ja, ich glaube, dass es auch große Unternehmen hinkriegen, die noch viel größer sind als wir 80 Leute im Bundestag. Also von daher glaube ich, wenn das Unternehmen hinkriegen, sollten wir das vielleicht auch schaffen.
Mhm. Würde ich gerne mal ein bisschen auf so innenpolitische Themen zu sprechen kommen. Sie haben 2017 im Dezember mit Ihrer Fraktion einen Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Bürgerrechte vorgestellt, wo Sie eine Trendwende in der Innen- und Rechtspolitik fordern. Unter anderem steht da drin die Forderung nach Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung und des NetzDGs. Davon abgesehen, was für Schritte braucht es noch für diese Trendwende?
Ja, also vielleicht zur Erklärung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin sowohl Beschwerdeführer gegen die Vorratsdatenspeicherung bei dem Verfassungsgericht und viele wissen es, ich habe auch jetzt mit Jimmy Schulz zusammen gegen das NetzDG geklagt, weil wir es für verfassungswidrig halten. Wir können nur nicht direkt vor dem Verfassungsgericht klagen, deswegen müssen wir den ordentlichen Gerichtsweg abgehen. Aber das ist ja, also als Freie Demokraten und ich sage mal jetzt Jimmy und ich sowieso kämpfen eben auch stark für Bürgerrechte im digitalen Raum, so wie wir es auch im analogen Raum machen. Und es gibt bestimmte Dinge, die wir dann auch von der Technologie hinterfragen und sagen, das ist eigentlich unsinnig, was da beschrieben wurde, das kann nicht funktionieren oder das hat viel zu viel Kollateralschaden. Ich weiß, da kann man immer in der Sache drüber diskutieren, aber das ist eben auch unsere Haltung, unsere Position. Es gibt viele Dinge, wo man dann auch mal die Hand heben muss und sagen muss, das geht nicht so weiter. Also Uploadfilter ist das nächste Thema, ja, wo ich dann denke, da haben wir jetzt auch eine interessante Situation gehabt. Wir haben in der letzten Sitzungswoche eigentlich einen Antrag geschrieben, der im Prinzip das beschreibt, was im Koalitionsvertrag der Großen Koalition steht, die sich ja auch dagegen ausspricht und wollten eigentlich eine Handreichung der Kanzlerin geben, damit sie sozusagen eine parlamentarische Legitimation im Trilog hat. Aber die GroKo hatte offensichtlich noch Beratungsbedarf über den Text, der 1:1 aus ihrem Koalitionsvertrag stammt. Ich verstehe das Spielchen, aber ich habe in dem Fall hätte ich echt gedacht, es geht weiter. Weil wir uns da einmal einig sind.
Was ist da inhaltlich passiert? Also hat sich die Meinung der Fraktion, der Koalition dazu geändert?
Ich hoffe es mal nicht, aber wir sehen ja in den Diskussionen, die sich da so zwischen europäischer und Bundesebene begeben und die Äußerungen über die Öffentlichkeit zum Thema Leistungsschutzrecht, zum Thema Uploadfilter, dass es doch offensichtlich ganz unterschiedliche Auffassungen innerhalb gerade der Union gibt. Also Doro Bär hat sich da in einem Brief überparteilich angeschlossen und hat gleich wieder Schelte eingefangen, kann man ja nicht anders sagen. Sie würde die Sachen verdrehen. Dabei hat sie sich eigentlich nur so positioniert, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Also es ist ein bisschen schwierig. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Netzpolitiker und die Nicht-Netzpolitiker aus allen Fraktionen haben da manchmal noch starken Klärungsbedarf.
Glauben Sie beim Thema Uploadfilter, dass da noch was zu machen ist, auch Leistungsschutzrecht? Oder geht das jetzt
also beim Thema Uploadfilter bin ich mal sehr gespannt, weil, wie gesagt, die Bundesregierung ja eigentlich sich zumindest mal den Koalitionsvertrag der ihr stützenden Fraktionen ernst nehmen sollte, müsste sie sich eigentlich da positionieren. Beim Thema Leistungsschutzrecht habe ich ja nun meine leidige eigene Erfahrung gemacht, weil ich in der 17. WP ja nicht ganz unbeteiligt war an dem deutschen Leistungsschutzrecht. Wir hatten da die Situation, dass ich versucht habe, so eine vermittelnde Position einzunehmen, weil es blöderweise bei uns im Koalitionsvertrag stand. Heute würde ich sagen, es ist immer noch so, dass man sagen kann, es funktioniert nicht, weil immer noch das, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich die Leistungen, die sich gegenüberstehen, sind gleich viel wert. Also die Leistung des Verlags und die Leistung der Suchmaschine, die Besucher zum Verlag bringt. Also ich halte immer noch, bin immer der festen Überzeugung, dass diese Leistung sich aufwiegt und deswegen eigentlich keiner dem anderen eine Zahlungsverpflichtung gegenüber haben sollte.
Und genau das ist ja in Deutschland auch nicht passiert.
Also ja gut, da gibt es immer noch den Rechtsstreit, aber im Prinzip verläuft das fast schon im Sande. Ja, und das Internet geht auch nicht unter. Es behindert allerdings neue Unternehmen und das ist eigentlich das Ärgerliche daran. Also ein Unternehmen wie Google oder ein großer Verlagskette, die können das irgendwie durchstehen über Jahre, aber es gibt eben auch sehr moderne, innovative Unternehmen, die haben eigene Geschäftsmodelle aufgebaut, die jetzt eigentlich am Leistungsschutzrecht in Deutschland scheitern. Und das ist natürlich blöd. Also Innovationsverhinderungsgesetze sind immer ein ganz schlechter Ratgeber für die Zukunft der Digitalisierung.
Was würden die Upload-Filter mit dem Internet machen?
Naja, es ist halt wieder diese Scheibchengeschichte. Ja? Also man kann natürlich sagen, so ein Upload-Filter, der ist ja nicht schlimm, weil eindeutig illegale Inhalte sollten einfach nicht hochgeladen werden. Einverstanden. Wir haben ja gerade letztens ein Gespräch gehabt, da holt man immer die krassen Fall raus. Also bei Kinderpornografie kann ich das verstehen. Aber es ist ja im Prinzip immer der Graubereich. Ja? Bei Kinderpornografie gibt es keinen Kontext, in dem sie legal wäre. Bei politisch volksverhetzenden Äußerungen sieht das schon anders aus. Wenn ich sie einfach poste, sind sie illegal. Setze ich mich kritisch mit ihnen auseinander, setze ich sie in einen satirischen Kontext, sind sie möglicherweise nicht mehr illegal. Im Gegenteil, die Wirkung verdreht sich sogar ins exakte Gegenteil. Also wenn wir es nicht mehr schaffen, in einer digitalen Demokratie uns kritisch mit volksverhetzenden Äußerungen auseinandersetzen zu dürfen, weil sie vom Upload-Filter geblockt werden, weil da irgendein Hash zuschlägt, dann tun wir uns letztlich selbst keinen Gefallen, weil wir sozusagen das politisch Korrekte umsetzen technisch, anstatt uns inhaltlich mit denjenigen, die politisch Inkorrektes oder Strafbares ins Netz stellen oder äußern, auseinanderzusetzen. Und damit verbauen wir uns die Wirkung, uns mit solchen Leuten, das ist mal wertneutral, so auseinanderzusetzen, dass es auch eine Wirkung hinter sich zieht. Weil wenn ich eine Auseinandersetzung nicht führe, hat sie keine Wirkung. Wenn ich eine Auseinandersetzung mit Volksverhetzern führe und das entlarven kann, hat es eine positive Wirkung. Heißt, und das, ja, das nehmen wir uns möglicherweise.
Was ist denn dann die Lösung? Also statt, man nehme an, das NetzDG würde tatsächlich nur mal gekippt, weil es zum Beispiel verfassungswidrig ist, weil der Bund dafür keine Kompetenzen hat. Was brauchen wir stattdessen?
Also wir haben ja im Jugendschutz zum Beispiel funktionierende Strukturen. Also Jimmy und ich haben zusammen mit unserem Klagevertreter, der auch bekannt ist, Professor Gersdorf, der bei uns auch in der Internet-Enquete war, den wir über Jahre kennen, der ein hervorragender Staatsrechtler auch ist, sind wir der Meinung, es ist A, der Bund hat keine Kompetenzen gehabt und in der Klage, im Rechtsstreit beschäftigen wir uns ja gar nicht mit der Frage, was man stattdessen macht, aber politisch ist die Frage berechtigt. Wir sind der Meinung, das muss, ist halt nun mal so in Deutschland, kann man jetzt bejammern oder nicht, die Länder auseinandersetzen und dafür gibt es etablierte Mechanismen. Übrigens nutzen die sozialen Netzwerke freiwillig diese Mechanismen selbst mit. Also Jugendschutznet beispielsweise ist eingebunden, allerdings weniger in die NetzDG-Prozeduren, sondern mehr in die Gemeinschaftsstandardprozeduren bei Facebook zum Beispiel. Also es funktioniert bereits und auf der Ebene sollte man das lösen. Für uns sind zwei Dinge wichtig. Erstens, die, finde ich, muss man rechtsstaatlich Kompetenzen einhalten und zweitens sollten weder automatisierte, algorithmische Filter eingebaut werden und es ist auch schwierig, dass die Unternehmen selbst sozusagen ihre Inhalte kontrollieren. Das, beim Jugendschutz beispielsweise sind ja immer Dritte daran beteiligt, die unabhängiger sind, die eine Ferne zum Unternehmen haben, die sich darum kümmern. Und das wäre ein denkbarer Weg.
Da das sehen wir auch teilweise schon, ne, dass Facebook viel korrektiv nutzt.
Ja, also wir haben, also Facebook hat ja einen relativ hohen Gemeinschaftsstandard, mit dem man auch nicht immer übrigens einverstanden sein muss, weil teilweise finde ich die Vorgaben auch albern. Aber das ist halt der Standard, der weltweit gilt. Aber und es gibt auch viele Meldungen übrigens, die, habe ich den Eindruck, nicht über die NetzDG-Schiene an Facebook herangetragen werden, sondern über den Gemeinschaftsstandard, weil sie einfach schneller sind.
Das ist auch die erste Prüfung, die passiert bei Facebook, ne?
So habe ich das auch gehört. Und von daher sollte man es vielleicht einfach über, wie beim Jugendschutznet, beim Jugendschutz eben auch über solche Organisationen wie Jugendschutznet aufhängen.
Was erwarten Sie sich von den Löschberichten, die jetzt rauskommen müssen von Facebook und anderen?
Ja, also ich habe da, wir haben da als Abgeordnete mal eine Vorinformation bekommen. Weiß nicht, wie weit ich da jetzt draus reden kann, aber also es sind viel weniger Fälle als erwartet, das ist ja auch bekannt geworden. Allerdings gibt es eine Sache, die ist halt nicht untersucht worden, weil es dafür gibt es auch keine Aufzeichnungspflicht. Facebook konnte mir zum Beispiel nicht sagen, wie viele Abbrüche bei der Meldung bei NetzDG-Verstößen stattgefunden haben. Das NetzDG-Meldeprozedere ist ja relativ aufwendig. Ich könnte mir vorstellen, dass nach ein paar Klicks einfach das NetzDG, die NetzDG-Meldung abgebrochen wird und vielleicht dann doch über den Gemeinschaftsstandard gemeldet wird. Das hätte mich jetzt sehr interessiert. Ich befürchte, das ist so, weil wir wissen ja alle, wenn ich irgendwie was melde, möchte ich das gerne mit ein, zwei Klicks machen und nicht mit 5 Klicks und 10 Freifeldern.
Glauben Sie, dass es auf EU-Ebene noch NetzDG noch zu verhindern ist oder sehen Sie das eher kritisch?
Also ich weiß nicht, ob das zu verhindern ist, aber ich muss auch sagen, die Notwendigkeit dieses NetzDG stellt sich auch, glaube ich, durch den Bericht in Frage. Also die Zahlen, die da aufgerufen werden, sind nicht so, dass man sagt, das würde eine Internetdemokratie nicht aushalten. Von daher.
Man könnte natürlich das Argument umdrehen und sagen, es schadet nicht.
Ja, aber das ist nicht die Legitimation für Gesetze, die einschränken. Ja. Also Gesetze erlassen zu dürfen, nur weil sie nicht schaden, das ist, glaube ich, nicht legitimierend genug. Also von daher, man muss schon, wenn man etwas macht, was auch ein Stück weit einschränkt, einen sehr guten Grund dafür haben. Und wenn man die Meinungsfreiheit berührt, und das tut man beim NetzDG eben auch, weil man auch dort nicht unterscheidet bei Satire, bei politischer Auseinandersetzung, ist es eben noch vertretbar oder nicht. Also bei ganz eindeutig strafbaren Inhalten ist es immer einfach, ne? Aber so diese möglicherweise strafbaren Inhalte, das ist eine schwierige Abwägung und die kann man weder unter Zeitdruck machen, noch kann man sie sicher, rechtssicher treffen, wenn man nicht entsprechend ausgebildet ist. Und dafür gibt es bei uns eine Institution, die heißt Justiz und die ist unabhängig und vielleicht sollte man es da auch belassen.
Ja. Nochmal zum Thema Datenschutz, um noch darauf nochmal zurückzukommen. Haben Sie im Bundestag bei sich im Büro da entsprechende Vorkehrungen getroffen? Haben Sie einen Datenschutzbeauftragten bestellt oder ist das nicht notwendig?
Also wir haben in der Fraktion tatsächlich alle einen Datenschutzbeauftragten bestellt, obwohl ich persönlich immer noch der Meinung bin, dass wir Abgeordnete keinen bräuchten. Das ist ein bisschen strittig. Also auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat eigentlich eher so ein Gutachten geschrieben, das so heißt, naja, macht mal lieber, sicher ist sicher. Also es war schon lustig, also im traurigen Sinn lustig. Ich glaube, dass wir als Abgeordnete keinen Datenschutzbeauftragten bräuchten. Wir haben aber einen bestellt bei uns. Mhm. Also jedes Büro hat das gemacht.
Also sind voll Datenschutz.
Wir haben einen in der Fraktion, es ist ein Kollege, Jurist, der ist quasi Datenschutzbeauftragter der Fraktion und hat auch eine förmliche Beauftragung, also zumindest von meinem Büro bekommen und ist auch mein Datenschutzbeauftragter. Wobei, man muss ja sagen, also das spielt ja ein bisschen auf die DSGVO an. Ich glaube, das Problem ist weniger die materielle Regelung der DSGVO, weil das, was da drin steht, ist zum Großteil im Bundesdatenschutzgesetz auch schon so gewesen, also 90-95%. Und ich habe immer gedacht, als es so kam, naja gut, okay, wir sprechen, mal gucken, wie man das umsetzt. Also da habe ich eher Kritik an der Bundesregierung, was viele außerhalb des politischen Zirkels nicht richtig darauf vorbereitet wurden. Die Bundesregierung sagt, ja, wir haben da mit allen Verbänden gesprochen. Da muss man mal gucken, ob die Verbände vielleicht sich an die Nase fassen müssen. Weiß ich nicht. Spiele ich dann eher zurück. Ja? Ob sie die Mitglieder vielleicht ausreichend informiert haben. Ich kriege das dann mit, zum Beispiel bei den Steuerberatern, bei der DATEV oder so, die sich dann Anfang des Jahres auch wahnsinnig drüber aufgeregt hat. Also auch eine DATEV ist so groß, dass sie eigentlich das hätte vorher mal begleiten müssen können. Im Kern sind es zwei Kritikpunkte. Das ist dieser Transport von Informationen. Es ist aber vor allen Dingen das deutsche Abmahnwesen, was eigentlich aus der Datenschutzgrundverordnung ein Problem macht. Nicht so sehr die materiellen Regelungen, weil auch die Aufsichtsbehörden, die Datenschutzbeauftragten der Länder, ja jetzt nicht am Stichtag rausgerannt sind und Knöllchen verteilt haben wegen fehlenden Interessen oder wegen sonst irgendwas. Und ganz ehrlich, wer sich vorher im Bundesdatenschutzgesetz konform verhalten hat, war es meistens auch bei der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben halt alle unterschätzt, dass sich kaum jemand datenschutzkonform nach der alten Regelung verhalten hat. Und es ist halt nie so doll aufgefallen. Aber das entbindet nun mal halt nicht, die Bundesregierung auf so eine Situation vorzubereiten. Und die Situation ist eben neu. Ich bin mal gespannt, wie viele Abmahnungen jetzt noch kommen. Es ist ja zumindest nicht die große Welle losgegangen. Mhm. Aber ich finde, das ist immer noch nicht vom Tisch, ja? Mhm. Nur ganz ehrlich zu sagen.
Nochmal ein Thema, weil Sie natürlich auch den Ball zurückgespielt haben. Wir haben sehr umfänglich informiert und haben viele Q&As und x Dokumente dazu veröffentlicht auf unserer Seite, um den Unternehmen zu helfen. Aber es gibt einfach auch viele Dinge, wo man noch nicht klar helfen kann, weil sie einfach undeutlich sind und weil sich erst zeigen muss, wie sie wirklich umgesetzt werden sollen. Hätte man dem nicht vorgreifen können?
Naja, im Prinzip. Also jetzt kann man sagen, dafür ist der Staat nicht verantwortlich. Ich finde, es gibt genug Stellen in der Bundesregierung und unterhalb der Bundesregierung, die sich dem hätten annehmen können, wenn sie entsprechend auch ausgestattet gewesen wäre, was sie halt nicht ist. Also man hätte zum Beispiel sagen können, die Stiftung Datenschutz ist eine prima Institution, um mal in der Breite zu informieren. Das Blöde ist, die Stiftung Datenschutz hat eigentlich zu wenig Geld. Mal ganz abgesehen davon, dass sie auch nur ein beschränktes Aufgabenspektrum hat und dass sie so ein bisschen stiefmütterlich immer noch behandelt wird, weil Transparenz, wir haben die ja ein Stück weit durchgesetzt in der 17. Wahlperiode, weil wir glauben, dass sie wichtig ist, aber sie wurde halt auch von der Unionsseite nie so besonders liebevoll behandelt, zumindest in der 17. Wahlperiode. Sie hat jetzt ihre Existenzberechtigung und ich finde, man kann sie ausbauen. Sie hat nämlich einen guten Aufgabenbereich, der eher größer wird als kleiner. Und die Datenschutzbeauftragte hat auch viel zu wenig Personal, hat auch viel zu wenig Kapazitäten. Und wenn man sieht, wie stark Datenrecht uns alle jetzt betrifft und wie stark das ein Thema ist, doch jetzt in der Breite, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dafür sollte man auch entsprechende Ausstattung haben.
Wie können wir denn dem Abmahnmissbrauch, dem potenziellen, auch wenn er sich vielleicht noch nicht in voller Wucht gezeigt hat, beikommen?
Ja, man kann also für diese Fälle auf jeden Fall die Abmahnung abschaffen oder kann die Kostenebene reduzieren, dass man sagt, für die erste Abmahnung gibt es eben die entsprechenden hohen Vergütungen nicht. Und das ist ja auch ein bisschen strittig, weil wir gar nicht genau wissen, ob Abmahnungen in dem Kontext wettbewerbsrechtlich begründbar sind. Und deswegen gibt es ja auch wahrscheinlich noch so wenig Abmahnungen, weil die Anwälte nicht genau wissen, wenn sie das jetzt machen, kriegen sie dann wirklich nachher das Geld. Aber soweit ich jetzt die Große Koalition verstanden habe, will sie sich dem annehmen. Ich hoffe, sie macht das noch schneller, als die Anwälte sich einig sind, ob sie Geld kriegen.
Wir haben eine Unternehmensbefragung durchgeführt und haben diejenigen befragt, die eben für Datenschutz verantwortlich sind in ihren Unternehmen über alle Branchen hinweg. Und da haben 46% der Unternehmen gesagt, dass personenbezogene Daten Grundlage ihres Geschäftsmodells sind. Und in dem Bereich genau da greift ja die DSGVO auch wenn es vielleicht nicht unbedingt was Neues ist, wie Sie gerade schon dargestellt haben. Wie wird die DSGVO die deutsche Wirtschaft da in dem Sinn verändern oder wird sie das überhaupt?
Na, ich hoffe, sie wird sie in der Hinsicht verändern, dass erstens die Betroffenen, also diejenigen, die die Daten nutzen lassen von sich, informiert werden und vielleicht auch dies informiert werden ernster nehmen. Ansonsten vom Geschäftsmodell her muss sich ja eigentlich nichts ändern. Also bisher haben die Betroffenen eingewilligt in die Nutzung der Daten, das tun sie jetzt auch. Und insofern ist es das, was wir immer wollten. Ich bin ja wirklich für die FDP zumindest ein progressiver Datenschützer. Ja? Also ich sage ja schon gar nicht mehr Datenschutz, sondern sage immer Datenrecht, weil für mich die Nutzung der Daten elementar zum Datenrecht dazugehört und das Datenschutz sozusagen ein Teil ist, weil viele Menschen wollen ja die Daten genutzt bekommen. Und für mich ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eben auch nicht nur das Abwehrrecht des Nichtnutzens der Daten, sondern sogar weitergehend ein Recht auch auf Nutzung der Daten, und zwar verantwortungsvolle Nutzung der Daten. Und dazu gehört als erstes eben die Transparenz. Und das, sage ich mal, stellt die DSGVO schon noch stärker hinaus als das Bundesdatenschutzgesetz alt gemacht hat. Mhm. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Sache, weil wenn man weiß, wie meine Daten benutzt werden, wenn ich weiß, wo sie und in welchem Zusammenhang sie benutzt werden und ich sicher sein kann, dass sie auch nur da in dem Zusammenhang benutzt werden, dann steigert das Vertrauen. Und viele Geschäftsmodelle oder die meisten Geschäftsmodelle im Internet basieren eben auch auf Vertrauen. Und da muss man ja ganz ehrlich sein, mangelt es schon. Also wenn man so fragt, vertraust du Google, vertraust du Facebook, würde ja die meisten Leute sagen eher nein. Ja? Nutzen es aber trotzdem. Also und ich finde schon, dass man ein Vertrauen in sein Geschäftsmodell haben sollte. Und das bringt dann nachher auch der Wirtschaft etwas. Also wenn Wirtschaft ein Geschäftsmodell aufsetzt und das Vertrauen seiner Kunden, wobei man ja ehrlich sagen muss, dass die Nutzer von Facebook ja nicht dessen Kunden sind, sondern die Kunden sind ja die Werbekunden, das ist ja mehr Teil des Produkts, aber das muss man auch einfach wissen oder zur Kenntnis nehmen, dann ist es halt okay, dann weiß man aber, woran man ist. Und dann kann man das Geschäftsmodell auch oder alle Beteiligte können das Geschäftsmodell auch leben. Und das haben ja auch alle was davon. Und von daher finde ich den Transparenzteil schon sehr gut. Mhm. Und ansonsten ist ja alles möglich. Es ist ja nicht so, dass die Datennutzung irgendwie eingeschränkt ist. Man muss eben zustimmen. Ich persönlich würde mir in einem Datenrecht der Zukunft noch weitere Szenarien vorstellen, weil es gibt ja Dinge, wo wir heute mit unserem jetzigen Datenrechtmodell, was den Personenbezug angeht, nicht mehr auf der aktuellen Zeit sind. Also wir reden heute immer noch davon, dass in dem Moment, wo ein Datum erfasst wird, die Datennutzung beginnt und in dem Moment wird geprüft, herrscht ein Personenbezug. Und ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Mag jetzt ein bisschen radikal klingen, ist es auch, aber da müssen wir dran, weil wir haben ganz viele personenbezogene Daten, die im Zeitpunkt der Erfassung mindestens personenbeziehbar sind. Aber für den Nutzen dieser Daten in einer großen Masse ist der Personenbezug völlig irrelevant. Und ich würde mir vorstellen, dass wir an der Stelle möglichst früh im Erfassungsprozess Daten vom Personenbezug trennen und die Daten dahinter als nicht personenbezogene Daten verarbeiten können. Was heißt, die Sensordaten von Stoßdämpfern in Autos, ist es völlig irrelevant, wer da gefahren ist, welches Auto da gefahren ist. Es interessiert nur, wo ist das Schlagloch. Und wie oft wurde da durchgefahren? Es interessiert keinen Menschen, wer da durchgefahren ist, noch nicht mal welches Auto. Und trotzdem gibt es dann einen möglichen Personenbezug. Und da müssen wir, glaube ich, dran, dass wir anonymisierte, pseudonymisierte Daten dann auch als solche behandeln können. Und ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen, wenn man das rechtlich und technisch sicherstellt, dann bin ich der Meinung, kann der Erzeuger dieser Daten oder Miterzeuger die Daten nicht mehr zurückbehalten, weil sie einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen und der Schutzzweck von Datenschutz, nämlich der Schutz der Persönlichkeit, nicht mehr existiert, weil es keinen Bezug mehr dazu gibt. Und dann, finde ich, muss man den gesellschaftlichen Gesamtnutzen schon darüber stellen, weil
es gibt nicht mehr zu schützen. Du meinst, dass der Nutzer die dann nicht mehr zurückhalten darf, sozusagen, oder das Unternehmen selbst?
Der Nutzer. Also Sie fahren in einem Auto und es ist technisch und rechtlich sichergestellt, dass die Stoßdämpferdaten nicht auf Sie, auf Ihr Auto zurückzuführen sind. Dann können Sie nicht verweigern, dass die Daten benutzt werden, meines Erachtens. Weil das wäre mein Ziel, weil wir einen wahnsinnigen volkswirtschaftlichen Nutzen haben, wenn die Reparateure von Straßen nicht mehr dahin fahren, wo es auf dem Plan steht, sondern dahin fahren, wo die Schlaglöcher sind.
Glauben Sie, dass wir da mit der E-Privacy und anderen Verordnungen, die auf EU-Ebene und auch in Deutschland geplant, angedacht, auf dem Weg sind, da irgendwie hinlaufen gerade?
Nee, wir laufen da gar nicht hin, weil wir den Punkt immer sauber umkreisen, auch auf europäischer Ebene. Auch das rechte Verhältnis von nicht personenbezogenen Daten, also Maschinendaten, ist nicht ausreichend beleuchtet. Dafür gibt es noch kein Datenrecht und ich fordere dringend immer wieder auf, dass wir uns damit jetzt beschäftigen, dringendst, weil wenn Maschinen für Maschinen Daten erzeugen und daraus Geschäftsmodelle entstehen, dann müssen wir, ich rede nicht von Dateneigentum, weil ich glaube, dass diese Daten niemandem gehören, aber die Nutzungsrechte an diesen Datensätzen, die muss dringend geklärt werden. Und da gibt es derzeit ein Kräfteunverhältnismäßigkeit. Zum Beispiel bei Plattformen, ich bleibe beim Beispiel Auto, bei Plattformen der Automobilhersteller fließen die Daten derzeit auf die Plattformen von allen möglichen Geräten und die Automobilhersteller sind Herr der Daten und sie sagen zwar immer, ja, da können alle drauf zugreifen, aber die Bedingungen bestimmen halt die Automobilhersteller. Und weder der Hersteller des Sensorgerätes hat irgendwelche Rechte, noch der Erzeuger der Daten, der vielleicht auch ein Interesse daran hat, zu wissen, wann sein Stoßdämpfer, bleibt dabei, schlapp macht und er vielleicht irgendjemanden Dritten beauftragen will und nicht die Vertragswerkstatt oder so. Ja? Also da gibt es einfach keinen Regime an Nutzungsrecht.
Und das muss regulatorisch gelöst werden, Ihrer
Meinung nach? Naja, wir müssen da irgendeine Art Datenrecht etablieren, weil zu sagen, ja, wir machen das alles auf Vertragsbasis, stärkt eben diejenigen, die auf der Plattform die Macht auf den Daten haben. Und das ist ja nicht bei Autos so. Also zweites Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist die Frage smarte Stromzähler. Also ich habe zum Beispiel ein junges Startup in Berlin, die mir jedes Jahr den billigsten Stromtarif ausrechnen und mich automatisch dahin wechseln lassen. Das ist total klasse und funktioniert aber nur, solange ich linear Strom zahle. Wenn wir mal an einem Punkt sind, wo ich zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich für den Strom zahle und einen smarten Stromzähler habe, muss man auf diese Daten zugreifen, um mir den günstigsten Stromtarif auszurechnen. Wenn aber der Stromanbieter meines lokalen Stromversorgers der einzige ist, der diese Daten auslesen kann, dann bin ich als Nutzer in einer schlechten Rechtsposition, weil ich niemanden beauftragen kann, mir den optimalen Stromtarif auszumachen. Und dann sind wir weg wieder von der Strommarktliberalisierung, weil dann letztlich nur noch derjenige, der mir den Stromzähler verbaut hat, mein lokaler Stromanbieter, weiß, wie ich eigentlich am günstigsten Strom kaufen könnte.
Wie sehen Sie diese ganzen Fragen vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung sich ja auch vorgenommen hat, man sich auch auf europäischer Ebene vorgenommen hat, Vorreiter im Bereich KI zu werden? Glauben Sie, dass wir da auf einem guten Weg sind, auch mit dem, was im Eckpunktepapier potenziell angekündigt werden könnte?
Also da muss man unterscheiden. Wir sind, glaube ich, technologisch, wie so oft in Deutschland, auf einem guten Weg. Ja, wir sind ja immer noch zum Glück vielleicht nicht mehr so viel ein Land der Dichter, aber doch der Denker. Und bei uns wird viel entwickelt und viel geforscht und wir haben gute Ingenieure. Für mich ist immer die entscheidende Frage, bleibt nachher die Wertschöpfung hier im Land? Und jetzt packe ich ja diese alten Beispiele raus, bei MP3 und Transrapid, ja, war das eben nicht und bei KI könnte es eben auch wieder nicht werden. Ja, wenn hier die tollen Ideen entstehen und am Ende die aber sonst wo in der Welt umgesetzt werden und dort in ein Geschäftsmodell umgewandelt werden, dann haben wir hier nur ein Erfolg auf dem Papier und das reicht mir nicht. Deswegen glaube ich, brauchen wir eine Strategie des Möglichmachens in Deutschland von KI. Und in KI wird halt, wie so viele neue Technologien, erstmal von der Gefahrenseite gesehen. So nach dem Motto, Vorsicht, da könnte der nächste Terminator kommen, der uns beherrscht. Aber ich glaube, wir brauchen Testszenarien, wir müssen, wie auch in anderen Technologien, wie in der Blockchain-Technologie beispielsweise, Räume schaffen, in denen testweise etwas sehr einfach ausprobiert werden. Regulatorische Freiräume, digitale Freiheitszonen, hat es Christian Lindner genannt, das ist im Prinzip nochmal ein neues Wort dafür, einfach zu sagen, da dürfen jetzt Unternehmen einfach mal spielen, im positiven Sinne. Und andere Länder machen das ja.
Und wir haben das ja auch, also ist auch im Haushalt dafür eine kleinere Summe vorgesehen, mit der man das dann auch messen könnte, auch im, weiß nicht, in anderen Ministerium, Agrarministerium oder so.
Genau, ich referenziere auf den Beginn unseres Abends, unseres Morgens. Die Ideen- und die Lageerkennung ist ganz gut bei der Bundesregierung. Ja? Die Frage ist jetzt wirklich, wird es umgesetzt? Und das entscheidet über die Zukunft, ob KI oder Blockchain in Deutschland stattfindet oder nicht. Bei Blockchain haben wir die Situation, dass schon viele Unternehmen abgewandert sind. Mhm. Nicht, weil sie hier keine Steuern zahlen wollen, sondern weil sie ihr Geschäftsmodell hier nicht testen können. Und bei KI hoffe ich, dass wir uns das nicht auch noch passiert. Bei beiden Fällen haben wir Zukunftstechnologien, die digitale Transformation in wesentlichen Punkten verändern werden. Ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue gesellschaftliche Ereignisse entstehen lassen. Also wenn man sich überlegt, was KI im alltäglichen Leben auch mal irgendwann vielleicht erzeugen kann. Aber die Frage ist, wollen wir das gestalten, auch aus unserer Sicht, wie wir uns Gesellschaft und Wirtschaft oder digitale Ethik, Sie haben es vorhin gesagt, vorstellen, weil das gehört dazu, oder gehen diejenigen, die Ideen haben, woanders hin und machen das mit dem Fokus. Mir wurde letzte Woche vorgeworfen, ziemlich absurd, von einem SPD-Kollegen, ja, wir würden in unserem Antrag zur Digitalisierung China so hoch loben. Wir wollten offensichtlich die Bürgerrechtsüberwachung, die Bürgerüberwachung Chinas haben bei dem Thema KI. Nee, eben nicht, aber wir haben gesagt, schaut her, China ist schon viel weiter bei solchen Fragen und das heißt für mich nicht, lasst uns machen wie China, sondern für mich heißt es im umgekehrten Fall, lasst uns mal bitte Tempo machen, weil sonst haben wir am Ende nur chinesische und US-amerikanische Geschäftsmodelle bei KI. Und die Frage ist dann, akzeptieren wir die, lassen wir die dann bei uns laufen mit den ethischen Überzeugungen, die bei der Entstehung entstanden sind, oder sind wir Teil der Entstehung? Und ich würde dringend dafür plädieren, dass wir Teil der Entstehung sind und auch ethische Gedanken darin einbringen können.
Glauben Sie, dass dieser vielleicht dritte Weg oder so, ein bisschen ne, Fortschritt gemischt mit Bedenkenträgertum, dass das ein Exportschlager werden könnte? Also man sieht jetzt so ein bisschen beim Privacy-Thema, dass zum Beispiel die USA, also da hat Kalifornien jetzt irgendwie ein relativ strenges Privacy-Gesetz vorgeschlagen, wo man jetzt darüber debattiert, wird das, ist das skalierbar auch, ne? Wird das jetzt auf die gesamte USA übertragen? Man merkt, dass die Amerikaner sehr viel darüber diskutieren und sagen, ach Mensch, die DSGVO, die kennen sogar den Namen, das müssen wir uns jetzt mal angucken und so. Mhm. Glauben Sie, dass das in anderen Bereichen auch passieren wird oder dass das tatsächlich passiert?
Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass andere Nationen sich keine Gedanken über digitale Ethik machen. Mhm. Von daher tut das, glaube ich, der Gesamtdiskussion gut. In dem Zusammenhang muss ich natürlich unseren Plakatspruch Digital First, Bedenken Second mal sagen, weil ja auch viele sagen, ja, das sei ja völlig außer der Rand geraten. Es ist natürlich genau so, dass man, ich finde, man sollte zuerst mal überlegen, was digital geht und danach das kritisch betrachten. Nicht es gar nicht kritisch betrachten. Ja? Und das haben wir auch nie gesagt. Und das ist aber, glaube ich, die Reihenfolge. Und bei uns läuft es eigentlich immer umgekehrt. Also zumindest in der öffentlichen Diskussion kommt irgendeine Idee und die Bedenkenträger sind die Ersten, die rauskommen.
Anstatt, also die Ersten in der Debatte. Sie
meinen jetzt Debatte.
Nicht genau. Erst alles zulassen und dann hinterher?
Nee, aber zum Beispiel, lass uns mal so einen Spielraum gucken, lass mal gucken, was technisch geht und dann gucken, was für Probleme entstehen und dann die Probleme damit lösen. Vielleicht auch die digitalethischen Probleme lösen oder wie auch immer. Aber zuerst zu überlegen, was alles Schlimmes passieren könnte, wenn man das mal ausprobiert, das ist, glaube ich, der falsche Weg und der hemmt uns. Mhm. Und in anderen Ländern macht man es eben so, da hat man keine digitalethischen Bedenken und lässt es einfach laufen und nimmt sozusagen den ganzen Profit der Entwicklung mit. Und nimmt sozusagen auch das alles mit, was man, wo wir vielleicht kritisch drauf gucken würden, sagen, ja, da müsste man eine Grenze einziehen. Und es ist ja nicht so, dass man da in den ganzen Digitalthemen nicht regulieren muss am Ende, sondern die Kunst ist eigentlich, die Grenze zu ziehen, möglichst weit hinten sozusagen die Regulierung zu machen. Also da, wo sie nur noch zwingend nötig ist. Und das ist, glaube ich, wenn es um Tempo geht, entscheidend.
Wie kriegen wir die Bürger dazu mitzumachen? Also wir hatten hier mal den Tech-Botschafter von Dänemark, der einfach sagte, wir haben das einfach gemacht, ohne zu fragen. Ist das auch eine Lösung bei uns?
Ja, also da sind
also, dass die Regierung einfach mutiger vorangeht und einfach versucht, Dinge umzusetzen?
Also bei der eigenen Entwicklung könnte die staatliche Institution auf allen Ebenen mal ein bisschen mutiger vorangehen. Gutes Beispiel E-Government ist auch so eine Sache, das kann man gar nicht mehr hören. Ja?
Richtig.
Wie beim Breitband. Einfach mal Dinge dann umsetzen, anstatt sie seit 10 Jahren zu diskutieren und dann mal wirken zu lassen. Das Problem ist halt, wenn man immer nur drüber redet, guter Beispiel der Personalausweis. Wenn Sie heute rausgehen und fragen, ob jemand eine digitale ID hat, kann er Ihnen wahrscheinlich mehr Probleme mit der digitalen ID nennen oder bedenken als Vorteile. Das Schwierige ist, alle reden über die Probleme und es gibt keine Anwendungen. Also der Schwerpunkt bei dieser Diskussion läuft immer auf die Bedenkenseite. Also wir müssen, da sind Sie und ich und die Öffentlichkeit, diejenigen, die irgendwie ein Sprachrohr sind, positiv über die Dinge reden und nicht die Bedenken auspacken, ohne sie aus dem Augen zu verlieren. Man muss vorangehen, die staatlichen Institutionen müssen vorangehen mit eigenen Sachen. Und E-Government ist das Paradebeispiel. Da muss man wirklich mal, und das hilft halt nicht, einen Portalverbund zu bauen über Dienstleistungen, die nicht da sind. Ja? Also das ist, okay. Sondern irgendwie die meistgenutzten Dinge mal einfach auch starten und sich dann halt auch über die Ebenen hinweg mal einigen. Und offene Schnittstellen zu machen. Das ist auch noch ein ungeklärtes Problem. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass überall verschiedene Systeme laufen, aber wenn die nicht miteinander reden können, hat keiner Verständnis damit dafür. Also schneller vorangehen, transparenter auch kommunizieren und trotz aller Probleme, die es immer gibt in der IT, die Vorteile und den Nutzen auch mal herauskehren. Und der Nutzen ist manchmal nicht das, was in den veröffentlichten Verlautbarungen steht. Also ich erinnere mich gut, dass das Innenministerium bei der Herausgabe des digitalen Personalausweises als super Nutzen reingeschrieben hat, kann im Internet Formulare ausfüllen. Ja, super, deswegen schafft man sich einen Personalausweis an. Also irgendwie zu sagen, damit kann ich einen Parkausweis beantragen, das wäre ein Nutzen gewesen, wo die Leute sagen, ja, das spart mir einen Gang, aber Formulare ausfüllen, das war jetzt wirklich eher der geringere Nutzen.
Zweitrangig.
Ja, es ist vielleicht andere Sicht der Dinge derjenigen, die die Broschüre geschrieben haben.
Sie haben sich das Thema Bürgerbeteiligung auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, glaube ich, und haben da auch Vorschläge dazu, einmal wie man den Bundestag transparenter machen kann,
ja.
Digitaler Hammelsprung oder Elektronik, ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben, also gab es ein paar schöne plakative Ideen sozusagen und aber auch dafür plädiert, dass die Bürger ein Recht auf eine Sprechstunde oder sowas ähnliches haben sollten im Plenum. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
Naja, wir sehen ja, dass viele Menschen das Interesse an den parlamentarischen Demokratievorgängen verlieren. Das, was die letzten Tage passiert, ist da nicht förderlich. Ne? Aber jenseits dessen ist es schade, dass man sich nicht niederschwellig in Diskussionen, die letztlich die ganze Gesellschaft verändern, einbringen kann. Und da gab es ja viele Versuche und Anläufe. Und man kann jetzt sagen, ja, wir brauchen Volksabstimmungen auf Bundesebene. Ich bin da grundsätzlich gar nicht dagegen, muss man sich nur genau überlegen. Aber vielleicht kann man auch mal überlegen, wo sind denn so, wie man so schön sagt, die low-hanging fruits, wo kann man denn was ganz schnell umsetzen? Und ganz schnell umsetzen kann man zum Beispiel, das ist nicht vergleichbar, ist was anderes, aber das kann man schnell machen, zum Beispiel im Bereich des Petitionswesens des Deutschen Bundestages. Im Moment läuft das so, man reicht eine Petition ein, kann die auch öffentlich stellen und wenn sich genug Leute gemeldet haben und die unterstützen, dann wird es im Petitionsausschuss diskutiert und auch in der öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss gemacht. Jetzt kann man das aber wirklich mal sehr einfach ins Plenum verschieben, indem man sagt, wenn in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen online eine Petition mit unterstützen, dann wird das automatisch zu einer Bürgerstunde im Plenum. Anstatt mittwochs einer aktuellen Stunde wird eben eine Stunde über diese Petition gesprochen. Damit würde man dem Anliegen eine Plattform geben, die ungleich höher ist als eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss, würde sie ernster nehmen und würde eine Agenda auch setzen. Das heißt, Bürger können, wenn sie ein wichtiges Anliegen haben, die politische Agenda, die Tagesordnung sozusagen mitgestalten. Und jetzt kann man die Hürde so setzen, dass wir nicht jede Woche damit uns beschäftigen, sondern dass man doch wirklich nur wirklich relevante Dinge macht. Wir haben das in der 17. Wahlperiode schon mal vorbereitet. Jimmy Schulz hat damals ein Papier geschrieben auf der Grundlage dessen, was wir in der Partei entwickelt haben. Wir haben das jetzt nochmal neu eingebracht, auch in die GO-Debatte. Das könnte man nämlich ganz einfach in der Geschäftsordnung des Bundestages machen. Bräuchten wir kein Gesetz für. Weil es eine Selbstbeschäftigung des Bundestages ist. Und ich finde, das ist eine ganz einfache, sehr schnell umzusetzende, niederschwellige Sache. Alles, was dafür notwendig ist, gibt es bereits. Es gibt Online-Petitionsverfahren.
Genauso wie alle Ausschusssitzungen zu streamen. Also ich meine, da gibt es ja viele Low-Hanging-Fruits
prinzipiell. Ne? Wir haben jetzt, muss ehrlich sagen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kompromissvorschlag beim Digitalausschuss gemacht. Da haben die Grüne und Linke einen Antrag gestellt, alle Sitzungen öffentlich, alle streamen Beteiligungsplattform. Ich habe dann vorgeschlagen, alle Sitzungen öffentlich, diejenigen, die wir für interessewürdig halten, für Livestreamen, also sozusagen da ein Stück zurück, und Beteiligungsplattformen mit dem Zusatz niederschwellig und zusammen mit den Orchets, weil, hat bestimmte Gründe, ich habe aus der Internet-Orchette halt auch die Erfahrung gemacht, dass ein Livestream erstmal sehr aufwendig ist und am Ende dann irgendwie 8 Leute zugucken, das in keinem Verhältnis immer steht. Außerdem muss man auch ehrlicherweise sagen, gibt es manchmal gute Gründe, das Verhalten aller Teilnehmer eines Ausschusses nicht immer live zu streamen. Vielleicht jetzt noch stärker als in der vorletzten Wahlperiode. Es wird dann halt auch ein Stück weit Showplattform. Deswegen habe ich da versucht, einen Kompromiss zu machen, um auch der, vor allen Dingen der Union, die da sehr starke Bedenken haben, eine Brücke zu bauen. Und bei der Beteiligung haben wir auch in der Erfahrung gemacht, in der Enquete, dass wenn das hochschwellig ist, und dummerweise hat das die Beteiligungsplattform damals die Bundestagsverwaltung entwickelt oder nach deren Vorgaben, was nicht dazu führte, dass man einfach daran teilnehmen konnte. Und das muss man auch ändern.
Das Tool von Meine Freiheit.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht das, aber es gibt ja wirklich genug einfache Beteiligungsplattformen. Und die beiden Enquetes des Bundestages hatten ursprünglich auch sowas drin, ist auch jetzt rausgeflogen in der Stringenz, finde ich eigentlich schade. Weil gerade da kann man die Öffentlichkeit dran teilnehmen lassen. Also das wäre mir ein großes Anliegen. Dann könnten wir die parlamentarische Demokratie öffnen. Und dann kann man über weitere Ergänzungen dazu sprechen. Und mehr Bürgerbeteiligung ist sicherlich in Ordnung. Man muss es nur gut organisieren, weil das läuft nicht automatisch. Man muss dann auch wirklich informieren und Transparenz herstellen. Klar. Und wenn man das nicht macht,
aber das ist ein guter Anreiz.
Sollte Politik tun, übrigens.
Genau, richtig. Ja. Und ich glaube, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt schließen. Vielen Dank, dass Sie da waren heute Morgen, auch in einer sicherlich vollen Woche. Vielen Dank, dass Sie alle da waren.
Das war unser Bitkom at 8 mit Manuel Höferlin von der FDP. Wenn ihr euch auch das Video dazu anschauen möchtet, das gibt's wie immer in den Shownotes. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcasts.